Ja, vielen Dank. Wir bleiben auch jetzt im Medium des Horrors, wobei sich der Horror nur darauf bezieht, dass ich Sie mit einem doch etwas abseitigen Autor vom Mittagessen abhalte. Ich hoffe, das wird aber in Grenzen bleiben. Als ich von dieser Tagung erfahren habe, als Heiko mir davon erzählt hat, habe ich so spontan reagiert: Mensch, das ist doch die Gelegenheit, jetzt endlich mal wieder nach Herzenslust zu Heideggern. Also ich hatte so dann Sprache als Haus des Seins im Auge, die Usia, das Anwesen als griechischer Seinsbegriff, die Hütte und so weiter. Aber dann habe ich dann doch mal in unseren gemeinsamen intellektuellen Geheimtipp reingeguckt. Und ich glaube, es hat sich insofern gelohnt, dass das, was ich jetzt vortragen werde, eine ganze Menge Anknüpfungspunkte hat an das, was vorher vorgetragen worden ist. Und gleichzeitig auch einen Aspekt reinbringt, der jedenfalls meiner Meinung nach noch nicht so Beachtung gefunden hat bei der Diskussion über das Haus. Und das ist eben die Zeit. Wenn Sie allerdings den Titel des Vortrags Haus und Zeit ankündigen, dann liegen Sie mit der Vermutung wahrscheinlich nicht ganz falsch, dass da doch so ein bisschen Heidegger eine Rolle spielt. Wir können ja mal gucken, an welcher Stelle das der Fall ist. Beginnen möchte ich mit einer Erläuterung des Titels meines Vortrags. Für Eugen Rosenstock-Hüssy, 1888 bis 1973, ist das Haus auf verschiedenen Ebenen zentraler Gegenstand seines Interesses, und zwar lebenslang, von seiner ersten rechtshistorischen Veröffentlichung bis hin zu seinen späteren soziologischen und metanomischen Unternehmungen. Es dient ihm in eins als Untersuchungsgegenstand wie auch als Modell übergreifender Entwürfe. Mehr noch, die Möglichkeit, das Konzept des Hauses als Organisationsprinzip einer Darstellung von Rosenstocks Denken überhaupt einzusetzen, rechtfertigt eine ausführliche Darstellung. Um mit den Forderungen des Einladungstextes für diese Tagung zu sprechen: Das Haus ist in der Tat für Rosenstock eine feste Kategorie, aber eine dynamisch-zeitliche, eine des Transits, eine der Fluidizität, der Mobilisierung. Die Zeit wiederum ist eins der drei Hauptthemen rosenstockschen Nachdenkens, neben der Sprache und der Geschichte. Sie ist in besonderer Weise das Thema seiner wissenschaftlichen Bemühungen, die auf das Konzept einer zeitlichen Wissenschaft abzielen. Rosenstock gilt unter anderem als Pionier der Erwachsenenbildung, der Andragogik, deren er sich theoretisch und vor allen Dingen praktisch widmete, unter anderem in die Gründung von Akademien. Er war mit einbezogen in die Gründung der Akademie der Arbeit in Frankfurt, von Arbeitslagern. Es gab in der Weimarer Republik so eine Institution der Arbeitslager von Arbeitern, Studenten und Bauern. Da hat er einige in Schlesien organisiert, aber auch für die erwachsenenpädagogischen Dachverbände hat er eine große Rolle gespielt. Die Andragogik in Opposition zur Pädagogik auf der einen und zur Demagogik auf der anderen Seite nun fordert eine bestimmte Rücksichtnahme auf die Zeitlichkeit ihrer Subjekte bzw. ihrer Haltung zur Zeit. Für den Erwachsenenbildner gilt es, eine Herausstellung des ganzen Menschen, so wie er bereits im Leben handelt und wirkt, zu bewirken. Die Andragogik soll den erwachsenen Menschen mit einer persönlichen Vergangenheit in die Lage versetzen, mit veränderten Zeiten fertig zu werden und so die Zukunft zu schaffen. Die Gänze des Hauses, das ganze Haus im Rosenstocksen Sinne, betrifft seine zeitliche Vollzähligkeit hinsichtlich des ganzen Menschen. Dieser Abschnitt befasst sich jetzt mit dem Begriff des Hauses in den frühen rechtshistorischen Schriften von Rosenstock aus dem Jahre 1912 und 1914. Schon im jungen Rechtshistoriker Rosenstock ist das Haus ein bedeutender, wenn auch wissenschaftlich vernachlässigter Begriff. Themen seiner frühen Untersuchungen finden sich in nicht zu vernachlässigem Maße in seinen späteren großen Schriften wieder. In seiner privat vervielfältigen Untersuchung aus dem Jahre 1912, Rathaus und Roland im deutschen Stadtrecht zwischen 1186 und 1280, bestimmt Rosenstock das Rathaus als deutlich hervortretende Verkörperung des Rechtes der Bürger, das erste öffentliche Gebäude, in dem niemand außer den Bürgern etwas zu sagen habe. Hier übt die Gemeinde das Hausrecht aus. Und nichts anderes ist aber dazu mal so heilig, wird so mit unbeschränkter Freiheit ausgestattet als das Haus, wie Rosenstock schreibt. Auch in den späteren Jahren begegnet in Rosenstocks Schriften das Haus vor allem als Verkörperung von Freiheit. Gegen dieses Haus wütet die Vergangenheit in Form des Stadtherrn. Es wird aber als Gebäude vom Roland als Zeichen kaiserlicher Gewalt beschützt. Interessant sind für das Folgende die allgemeinen Sätze, mit denen Rosenstock seine Untersuchung schließt. Zitiere: Der Mensch in seinen Anlagen und Trieben bleibt ewig der gleiche, ewig bewegt und ewig neu, und auch er fällt deshalb nicht hinein in den Gang der Zeitlichkeit. Die Institution aber, die Form der menschlichen Tätigkeiten, gibt erst den Trieben Richtung und Inhalt und macht den Menschen zum Menschen. Sie, die täglich neu beseelt werden muss, die ohne den Menschen zu leben scheint und doch nichts ohne ihn vermag, die Institution ist Trägerin der Geschichte. Zitat Ende. Verkörperte Institutionen machen also Geschichte. Also, könnte man folgern, wird der Mensch zeitlich durch die Institution des Hauses? In seiner Schrift aus dem Jahre 1914, Königshaus und Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250, erklärt Rosenstock das Anwachsen der königlichen Gewalt, welche eine wahre Gesetzgebung ermögliche, durch eine interne Entwicklung im Gegensatz zur äußeren Beziehung zwischen dem König und den Stämmen. Diese Entwicklung findet in einer anderen Sphäre statt, im Bereich des Hauses. Das Haus des Königs als Organ der damaligen staatlichen Ordnung zu verstehen, ist unsere vornehmste Aufgabe, schreibt Rosenstock. Das Haus ist hier ein greifbarer Rechtskreis, aber auch ein Einheitsprinzip, von dem her erst die Entwicklung der königlichen Herrschaft klar wird. Das Haus garantiert die Möglichkeit freien zukünftigen Handelns. Hinter den Mauern des Herrenhauses, so Rosenstock am Ende seines Buches, lebt die freie, vom Recht noch nicht geformte politische Initiative. Die Hausbeamten sind die einzigen königlichen Beamten und sein Zugriff auf das Land ist nur in den Stellen möglich, an denen er hausherrliche Macht besitzt. Hausämter machen Reichsämter und nicht umgekehrt. Durch das königliche Haus als dessen Funktionsträger erlangt die weltlich unselbstständige Geistlichkeit Selbstständigkeit und Vormachtstellung. Der Erzbischof ist der erste Hausbeamte und sitzt auf dem ersten Platz an der Tafel des Königs. Das Haus wirkt somit als Integral von Weltlichkeit und Geistlichkeit. Es wirkt ebenso als Medium der Begegnung der verschiedenen Stämme und als Medium zwischen dem König selbst und seinen Untertanen. Die Hausherrschaft als Basis der Herrschaft erklärt zudem, so Rosenstock, die außerordentliche Stellung der Hausherrin, der Königin, die in der Volksversammlung des Rates der Männer handlungsunfähig wäre, in der Regierung des Reiches aber nicht. Das Haus sichert so die Möglichkeit der Regierung der Hausherrin, die Kontinuität beim Tode des Königs und gleichzeitig auch die Möglichkeit der Regeneration des Hauses durch einen Sohn, der zwar von der Volksgemeinde außen regiert, im Innern des Hauses aber durch die Hausherrin nicht nur als Vormund geleitet, sondern vielmehr selbst regiert wird. Das Haus bewahrt so Zeitformen, Kontinuität, Generation, Wachstum und Regeneration und ist eine temporale Gewalt. Von seiner Lebensdauer und nicht vom Leben des Hausherren ist die Herrscherbefugnis des Königs abhängig. Dem ganzen Haus als eine Reichseinheit gebührt die Krone. Auf diese Weise ist das Königshaus als solches das Rüstzug der Herrschaft über die deutschen Stämme. Teil 3, die temporale Phänomenologie des Hauses, aus dem Jahre 1958. Besondere Relevanz scheint das Sujet des Hauses in den späten 50er Jahren für Rosenstock zu gewinnen. Im Jahre 1958 erscheinen sowohl der zweite Band des Werkes Im Kreuz der Wirklichkeit unter dem Titel Soziologie 2, die Vollzahl der Zeiten, und die Aufsatzsammlung Das Geheimnis der Universität. In beiden findet sich eine eingehende Reflexion über das Haus. In seiner Münsteraner Vorlesung aus dem Sommersemester 1958, Titel Die Gesetze der christlichen Zeitrechnung, spricht Rosenstock zudem im Zuge der Verhältnisbestimmung von Raum und Zeit ausführlich über das Phänomen Haus. Hier geht er davon aus, dass alle Räume Verkörperungen von Zeiträumen sind, von Zeitspannen. Diese grundsätzliche Bestimmung hat praktische Konsequenzen, denn so muss man, zitiere, in der Architektur, beim Bauen der Häuser der Menschen wieder ihre Bestimmung, Tempel zu sein, gottesdienstliche Ordnung zu sein, herstellen. Gebaut im eigentlichen Sinne der Architektur als einer Kunst wird nur da, wo der Mensch Zeiten wiederholen und durchwandern soll. Zitat Ende. Diese Aussage ist in mehrfacher Hinsicht merkwürdig und provokant. Die Häuser der Menschen sind also im Wesentlichen Manifestationen des Umgangs des Menschen mit der Zeit und in eins hiermit Instrumente für diesen Umgang. Das macht sie nun gar zu Tempeln bzw. gottesdienstliche Ordnung. Der Umgang mit dem Raum scheint demgegenüber ein sekundäres Phänomen zu sein. Ja, die Architektur soll nach Rosenstock von ihrem Anschein, Raumkunst zu sein, erlöst werden. Die Aufgabe der Neubeschreibung des Hauses wird also selbst eine religiöse Aufgabe. Und in der Tat finden sich bei Rosenstock Aussagen, die von der Verräumlichung als den Satan der Moderne beschreiben. A special turn in jeder Art von Wissenschaft ist daher verwerflich. Zitat, Herr Gropius ist kein Architekt, denn er hat die Architektur an den Raum verraten. Zitat Ende. Weil nun das Haus des Menschen sich wesentlich auf Zeit bezieht, so folgert Rosenstock, muss dieses Haus auch als Tempel, als Ausdruck gottesdienstlicher Ordnung bestimmt werden. Haus ist Zeit und Zeit ist Gottesdienst. Für das Kirchgebäude mag diese Bestimmung wohl noch unmittelbar einsichtig sein. Hier verkörpert sich Zeit, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wenn die Gemeinde in der Kirche versammelt ist, so ist einerseits der Feiertag verkörpert, andererseits aber auch die Weltgeschichte überhaupt, indem nicht der Weg vom Kircheneingang, die sogenannte Adamspforte, zum Altar und zum Kruzifix zu durchwandern ist. Die im Einzelnen verkörperte Zeit ist so in einem größeren Zeitgefüge eingeordnet. Rosenstock hat allerdings den Anspruch, nicht nur die Kirche, sondern die Häuser der Menschen überhaupt in seiner grundsätzlichen Bestimmung beschrieben zu haben. Dabei scheint das Haus soziologisch zunächst keine uneingeschränkt positive Bedeutung für Rosenstock gehabt zu haben. Im ersten Band seiner Soziologie, Die Übermacht der Räume, erstmals erschienen 1925, scheint das Haus lediglich zu einer Zeitextase in Beziehung zu stehen. Ich zitiere: Die Häuser, in denen unser Leben verläuft, vom Elternhaus und der Taufkapelle über die Schule und das Krankenhaus zur Kaserne und Werkstatt und zum Wirtshaus und zum Rathaus, sind der Ausdruck des ewig Gestrigen, dem wir erliegen und dem wir uns ergeben und das uns ausbildet und erzieht. Die Astrologie spricht gern von den Häusern, die das Schicksal bestimmen. Sie wirft an den Nachthimmel hinauf, was sich in Wirklichkeit unten auf der Erde abspielt. Die Häuser unseres Lebens sind seine Kulturform, sind Matrizen, die uns zu nützlichen oder unnützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zurechtstanzen. Zitat Ende. Das klingt nun nach einer recht konventionell kulturkritischen Betrachtung der Häuser als Formelemente einer möglicherweise uneigentlichen, das heißt von einer nivellierenden, fremden Vergangenheit geprägten Daseinsweise. Doch bleibt Rosenstock bei dieser Bestimmung der anderen Häuser nicht stehen. Zur Kennzeichnung der neuen zeitlichen Wissenschaft, der Ökodynamik, in dem Buch Der unbezahlbare Mensch, verweist er darauf, dass die Menschheit ständig Häuser baut. Das heißt, dass der Mensch den Raum aufgliedert und dass die Häuser der Menschen vergänglich und vorläufig sind. Häuser unterliegen dem Wechsel, sind selbst nicht ewig, allerdings ist ihr Bau ständige Aufgabe. Damit ist der zeitweilige Charakter jedes Hauses, das heißt der dynamische Charakter des Hauses, in mehrfacher Hinsicht aufgewiesen. Hatte Rosenstock aber hier das Haus in seinem zeitlichen Charakter nur von außen charakterisiert, so geht auch für ihn der geheimnisvolle Weg nun nach innen. In weiterem Verlauf seiner Vorlesung von 1958 beschreibt er ihre Wohnung, also die Wohnung seiner Zuhörer, als einen entsprechenden Zeitraum aus einzelnen Zeiträumen. Der Gang durch ein Haus wird somit zu einer Zeitreise, genauer zu einer Reise zu den verschiedenen Zeitigungsmöglichkeiten, welche die menschliche Existenz bestimmen können und sollten. Die Möglichkeit dieser Reise durch verschiedene Zeiträume macht den Menschen aus. Zitiere: Denn wenn wir eine Wohnung betreten, die nicht geradezu als Konservenbüchse von 44 Quadratmetern uns zusammenquetscht, so ist dieser Wohnung Geheimnis, dass wir uns in ihr aus einem Raum in alle anderen zu begeben vermögen. Die Bewegungen aus der Küche in den Keller, auf die Veranda, in das Badezimmer, in das Ess- oder Wohnzimmer, auf die Toilette, ins Bett, diese Bewegungen, nie erwähnt in den Diskussionen der Mieter mit dem Hauswirt oder dem Architekten, bestimmen das Wohlgefühl der Bewohner. Zitat Ende. Das heißt, wir fühlen uns wohl, wenn ein Raum seiner Zeit entsprechend aussieht. Rosenstocks soziologische Vorgehensweise ist also idealtypisch, gemesslich an diesem Entsprechungskriterium. Gleichzeitig ist seine Idealtypik auch normativ, denn er fordert, die Zimmer des Hauses müssen verschiedene Stile haben. Denn kein Mensch darf eingesperrt werden in eine Zeit. Die Unheimlichkeit eines Hauses wäre somit nach Rosenstock nicht durch die Dunkelheit oder Ähnliches der Räume, ihre Heterotopie bedingt, sondern durch die zeitliche Monotonie oder Monochronie der ganzen Wohnung, welche in entsetzlicher Weise den Menschen von seinen Zeitigungsmöglichkeiten abschneidet. Architektonische Räume sind wiederholbare Zeiträume. Die Räume stehen also im Dienst der Zeit, schreibt er. Zum Eintritt in die Wohnung nutzt der Soziologe Rosenstock den Lieferanteneingang und beginnt seine Analyse mit der Küche. Der Einwohner, aber auch der Besucher, jedoch muss die Freiheit haben, sich für eine Möglichkeit der Zeitigung seiner Zeit zu entscheiden. Ein gut gebautes Haus hat nach Rosenstock deshalb eine Vorhalle, die es, Zitat, einem Menschen erlaubt, einzutreten und zu wählen, wohin er gehört. Schrecklich sind die heutigen Häuser, wo man mit der Tür ins Haus fallen muss, wo man ins Wohnzimmer oder in die Küche sofort hineinkommt und gar keine Freiheitswahl hat, in welches Zimmer man nun persönlich von den vielen gehört. Eine entsprechende Aufgabe hat die Treppe, nämlich als ein Verteilungsorgan zu fungieren, durch welches sich die Menschen bewusst machen dürfen, dass sie in verschiedene Räume zu verschiedenen Zeiten gehören. Die Haustür hat somit nicht die Aufgabe des Abschließens des Bewohners von der Welt und seinen Wiedereintritt in dieselbe, sondern sie eröffnet die Möglichkeiten der verschiedenen Zeitigungsweisen, welche in den einzelnen Zimmern des Hauses verkörpert sind. Die Haustür, schreibt Rosenstock, vereinigt alle Eingänge und Ausgänge und so muss das gute Haus mit einer und derselben Türe viele Räume öffnen und schließen. Die Küche dient nun der Zubereitung der Lebensmittel für den täglichen Bedarf, angepasst dem natürlichen Stoffwechsel des Menschen, der sich in 24 bis 48 Stunden vollzieht. Die Küche bildet also den Einzeltag ab. Oder, wie Rosenstock sagt, das Zeitmaß für eine Küche ist der Tag. Das kommt noch besser. Die Ausrichtung auf den Tag bewirkt nun, dass das zeitliche Ideal der Küche die Effizienz und das Sparen von Zeit, das Gebot ist, was einen Tag nur dauert, das kann man gar nicht schnell genug abmachen. Die Ausrichtung auf den Tag und die Notwendigkeit, Zeit zu sparen, macht die Küche im Zeitgefüge des Hauses zum vorrangigen Einfallstor der Technik. Rosenstock verweist auf die Küchengeräte, welche einen immer effizienteren Umgang mit der Zeit erlauben. Mit der Einführung von zeitsparenden Geräten gewinnt diese Ausrichtung der Küche eine eigene, sich selbst verstärkende zeitliche Dynamik. Als Zeitraum ist die Küche im Tempel des Hauses der Altar der Technik, die an dieser Stelle auf der Höhe der Zeit sein muss. An anderer Stelle nimmt Rosenstock die weiße Küche mit dem Email und den Instrumenten ist der Ausdruck der Fabrik, der Technik im Hause. Dies ist in keiner Weise technikkritisch gemeint. Auch am Elektroherd sind Götter. Hier in der Küche muss, so Rosenstock, nichts wachsen oder atmen. Die Zeit ist hier als mechanischer Prozess repräsentiert, welcher eine unbegrenzte Beschleunigung verträgt, ja geradezu fordert. Die Küche ist der Zeitraum des Vernünftigerwerdens, der Rationalisierung. Hier wird Arbeit geleistet, schreibt Rosenstock, um tote Elemente ihrem zeitentleerten mechanischen Daliegen zu entreißen und dem Leben einzuverleiben. In der Küche findet also ein zeitliches Embodiment statt. Lebloses wird zur Verkörperung vorbereitet. Sie ist so eine zeitliche Schnittstelle, an der in der soziologischen Analyse drei Zeitränge, wie Rosenstock sie nennt, auffällig und auch aufsässig werden. Man wird hier aufmerksam, Zitat, auf das Hebewerk der Arbeit eines reißenden, willentlichen Verstandes, die alles immer schneller an sich reißt und will, auf den Kreislauf aller vegetativen Organismen, die sich rhythmisch erneuern, und auf den Bereich des äußeren Weltalls, in dem der Tod herrscht und der mechanische Verfall, wie wir ihn nicht an uns zu binden lernen. Zitat Ende. Für diese Verbindung liefert die Zeitlichkeit der Küche das Rezept. Sie ist der Zeitraum rastloser Aktivität. Eine Biedermeier-Küche ist deshalb Unsinn. Das ist im Rosenstock-Spruch, eine Biedermeier-Küche ist Unsinn. Weil sie einen temporalen Selbstwiderspruch darstellt. In der Küche sollen wir radikal technisieren, denn es handelt sich um die Herstellung vergänglicher Güter und nur Narren wären da auf altfränkischen Töpfen und Pfannen bestehen. Das ist albern. Durch die Küche haben wir mehr Zeit. Also, meint Rosenstock, müssen wir mehr spielen. Denn wir dürfen uns von der Technik nur dann ungestraft die Zeit verkürzen lassen, wenn wir die falsche Übertragung auf unsere Lebenszeit vermeiden. In seiner zeitlichen Phänomenologie des Wohnzimmers nun zeigt sich Rosenstock selbst zeitlich bis biedermeierlich oder mindestens sehr optimistisch, was Bildungssachen angeht. Das Wohnzimmer als Zeitkörper ist nach ihm vor allem durch die Präsenz von Gedrucktem ausgezeichnet, allenfalls noch durch die Anwesenheit eines Radios oder eines Grammophons. Das Gedruckte jedoch ist für die Zeitlichkeit des Wohnzimmers entscheidend und auch durch Zeitungen und Zeitschriften, bei denen die Zeit ja schon im Namen präsent ist, aber in einem gut eingerichteten Zimmer, so Rosenstock, werden Bücher dastehen. Und zwar, so geht Rosenstocks Optimismus weiter, klassische Autoren. Was bedeutet nun das Vorhandensein von Goethe oder Shakespeare im Wohnzimmer in zeitlicher Hinsicht? Zitiere. Der Zeitraum, in dem ein Wohnzimmer die Zeit räumlich verkörpert, das ist das Jahrhundert, in dem sie leben. Das ist die Literatur, die in diesem Jahrhundert für klassisch gilt, die umgibt sie. Die Schallplatten werden ja nicht nur Orffs Carmina Burana sein, sondern vielleicht auch noch die 5. Beethoven-Symphonie. Das heißt, sie beziehen sogar die Vor-12-Tonmusik in ihren Geschmack ein. Vielleicht ist sogar Bach da oder Telemann. Das heißt, das Wohnzimmer hat einen Zeitraum von 300 Jahren zu verkörpern. Die Vergangenheit, repräsentiert durch Musiker, Maler und Autoren, wird im Zeitraum des Wohnzimmers mit uns gleichzeitig, wir befinden uns in einer Zeitspanne. Auch die Anwesenheit ehrwürdiger, womöglich geerbter alter Möbel manifestiert diesen Umstand. Bildung, so Rosenstock ist, das kann man aus der Zeitlichkeit des Wohnzimmers ablesen, bedeutet einen grundsätzlich zeitlichen Prozess, nämlich die Schätze von 300 Jahren dort auf den konkret Einzelnen, auf sich als den Bewohner dieses Zimmers zu beziehen. Das Wohnzimmer verkörpert synchrone, aber auch und gerade diachrone Geselligkeit, also Gemeinschaft mit Nicht-Zeitgenossen. Im Wohnzimmer expandiert der Mensch zeitlich, während er in der zeitsparenden Küche kontrahiert. Es sei erwähnt, dass Rosenstock konsequenterweise eine moderne Einrichtung des Wohnzimmers in dem Bestreben, es zu technisieren, als einen Irrtum bezeichnet, da es, Zitat, eine Übertragung der Küchenidee auf das Wohnzimmer, sprich die Vertäglichung von 300 Jahren, bedeutet. Die Präsenz einer Bibel im Wohnzimmer, womöglich in einer eigenen Nische, bedeutet die maximale Expansion, aber auch Kontraktion der Zeit zur Ewigkeit. Rosenstock führt hierbei an, dass es, wie er noch selbst beobachtet habe, in bestimmten katholischen Haushalten noch einen eigenen Andachtsraum gebe, welcher gar noch in der Form einer Hauskapelle sogar versucht, das Wohnzimmer an die Zeit zu exzidieren und die Zeitspanne dem Menschen anzubieten, deren Wandel sich nicht wahrnehmen lässt und die von Adam bis zum jüngsten Tage reicht. Das ist aber, so Rosenstock, schon nicht mehr zeitgemäß. Denn auch der Fromme sollte nicht in eine angebliche zeitlose Ewigkeit mit Goldaltar und Heiligenbildern in sein Wohnzimmer hineinspringen. Im zweiten Band seiner im Jahre der Münsteraner Vorlesung erschienenen Soziologie, betitelt Die Vollzahl der Zeiten, reflektiert Rosenstock über die Zeitlichkeit eines weiteren Raumes des Hauses, der in der Vorlesung selbst keine Beachtung findet. Zitat: Die Veranda gemahnt an das natürliche Jahr mit seinen Jahreszeiten. Selten benutzbar im Winter, entfaltet sie ihren Glanz im Sommer, Jahr aus, Jahr ein. In großen Perioden also verlauft der Rhythmus der Veranda. Die Veranda bindet den Menschen in ihrer jährlichen Zeitlichkeit zurück an die Natur und repräsentiert in der Frequenz ihres Gebrauchs den Wechsel von Sommer und Winter. Die Veranda verkörpert also Periodizität. Eine andere Zeitlichkeit ist durch das Kinderzimmer verkörpert. Es ist charakterisiert durch Spielen und Wachen. Rosenstock kennzeichnet es weiter als nicht sakral geweiht. Seine Einrichtung ist vorübergehend, allerdings doch auf eine gewisse Dauer hin ausgerichtet, welches von dem aus mehreren Altersstufen oder Graden angesammelten Spielzeug ablesbar ist. Das Kinderzimmer hat so eine graduelle und vorübergehende Dauer als Zeitlichkeit, welche Rosenstock als Wachstum beschreibt, eine dauernde Zeitlichkeit, in der es ein Vorher und ein Nachher gibt. Das Kinderzimmer manifestiert den Zeitraum des Wachstums von 5 bis 12 Jahren. Um das folgende Zimmer herum wird der Rest des Hauses gebaut. Es ist die, Zitat, entgegengesetzte Bildung von der Küche. Rosenstock verweist auf die Odyssee als bindende abendländische Formularerzählung für die zeitliche Ordnung des Hauses. Odysseus hat das Ehebett aus einem Baum geschnitzt und um diesen herum sein Haus gebaut. Das Zimmer ist das elterliche Schlafzimmer, dessen Zeitlichkeit aufgrund der Präsenz des Ehebettes der Eltern, Zitat, viel feierlicher und viel ernster ist. Dieses Schlafzimmer nun hat die Zeitspanne eine Generation, sodass der grundlegende Zeitraum für ein Familienhaus überhaupt etwa 30 Jahre ist, bis, Zitat, die Kinder aus dem Haus sind. Außerdem ist das Schlafzimmer als Ort des entspannten Schlafes im nachdrücklichen Sinne medial. Hier findet sich in der Haltung zwischen aktiv und passiv, für das Griechische die Form des Mediums bereithält. Vielleicht leiden wir unter keiner Sprachlücke mehr als unter dem Verlust des eindeutigen Mediums für alle organischen Vorfälle, schreibt Rosenstock. Die hier herrschende Zeitlichkeit ist nicht aktiv im Sinne einer verständigen Beschleunigung und auch nicht passiv wie die Zeitlosigkeit des Totenraums. Vielmehr verlaufen mediale Vorgänge nach Rosenstock in rhythmischen Schwingungen, im Emporschnellen und Absinken. Ich verkneife mir an dieser Stelle die Ausformulierung dieser Bestimmung in Bezug auf das Schlafzimmer. Im Speisezimmer ist der Ort, an dem sich der Mensch zeitlich zur Welt hin öffnet, und zwar in der Form des Gastes. Weil wir in jedem Gast, wie Rosenstock schreibt, wenn wir rechten Geistes sind, die Zukunft vorwegnehmen, die ökumenische Kirche. Das zeitliche Haus ist ein Haus, welches Besuche verlangt, um seine letztliche Bestimmung erfüllen zu können. In der Gastfreundschaft also nimmt jedes Heim die endliche Einheit der menschlichen Familie vorweg. Jede Einladung an einen Gast ist ein kleines Pfingstfest. Die Gastfreundschaft ist somit nach Rosenstock eschatologisch inspiriert und somit auch die Zeitlichkeit des Speisezimmers. In dem Aufsatz Raumzeit oder Zeitraum hält er es für möglich, dass auch das Wohnzimmer diese eschatologische Aufgabe übernehmen kann. Die Eschatologie des Hauses, dass das Haus in der Zukunft noch eine Bestimmung hat, das äußert sich in jedem Gast, den sie einladen, schreibt er. Im Zeitraum des Speisezimmers ist die ganze Zeit somit gegenwärtig. Das Haus heißt auch und gerade die, auf die wir warten. Ablesbar ist dies nach Rosenstock an der Transsubstantiation des Gastes in der Gastfreundschaft zum Bruder. Es gibt in der multiformen Zeitlichkeit des Hauses noch Räume, welche aus der Zeit herauszufallen scheinen, und das sind die als Abstellkammern genutzte Dachböden und Keller.
Hier wird das abgestellt, was aus der Zeitordnung herausfällt, was aber auch bei Bedarf wieder in diese eingefügt werden kann. Diese Räume stellen die, Zitat, Tote, die Vorvergangenheit dar oder die noch wartende, die noch unerlöste Zukunft. Den beliebten Topoi der Horrorliteratur zur Bestätigung lässt sich nach Rosenstock, weil man nicht im Keller und auf dem Boden lebt, der Unterschied vielleicht zwischen Leben und Tod am besten studieren. Signifikanterweise kennt das Rosenstocksche Haus in der Soziologie wie in der Vorlesung weder Badezimmer noch Toilette, deren Präsenz in einer Wohnung eine eher eine spätere Erscheinung zu sein scheint. Im Aufsatz Raumzeit und Zeitraum wird dieses jedoch nachgereicht, zitiere. Es ist die Bedingung des Lebendigen, seine Gestalt wechseln zu können. Das, was immer so ist, wie es ist, ist tot. Wenn es aber ein Klosett, ein Bad, eine Schlafstube und ein Wohnzimmer gibt und gäbe, so könnte sich der Wandel des Lebens entfalten. Ein- und ausatmen, essen und verdauen, wachen und schlafen drängen auf verschiedene Räume, weil sie ja selber Zeiträume sind. Klosett und Bad scheinen allerdings noch deshalb wichtig zu sein, da sie via der städtischen Wasserleitung das eigene Haus mit dem Gemeindeganzen verbinden. Ebenso wie die Gas- und Elektroleitung. Einerseits ist es sicher richtig, dass dies, wie Rosenstock schreibt, der Zeitverkürzung diene, aber vielleicht lassen sich hieraus analytisch noch andere zeitliche Einsichten gewinnen, wenn man auf das Internet und so weiter blickt. Seine analytische Zeitreise durch das Haus führt Rosenstock nichtsdestoweniger schließlich zu einer ontologischen Bestimmung mit normativer Kraft und lässt ihn seinen Zuhörern emphatisch zurufen, ich zitiere, wenn Sie nun einmal überlegen, wie großartig das ist, dass in ein und demselben Haus der Zeitraum für 24 Stunden, der Zeitraum der Spielzeit der Kinder, der Zeitraum einer Generation, der Zeitraum der Zukunft des Menschengeschlechts, der Zeitraum ihrer eigenen politischen geistigen Epoche und die Ewigkeit in Form der Bibel oder des Andersschemes repräsentiert sind, dann sehen Sie die Göttlichkeit des Menschen. Er geht zwischen den verschiedenen Zeitspannen hin und her und das ist der Mensch. Zitat Ende. Das Haus ist also die Verkörperung, gleichsam auch die Epiphanie der Vollzahl der Zeiten, von der Rosenstocks zweiter Band seiner Soziologie handelt. Küche, Veranda, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Andachtszimmer, Badezimmer manifestieren diese Vielzahl in der alltäglichen Lebenswirklichkeit. Zitat, so leben die Bewohner eines Hauses in der Spannung der Vollzahl der Zeiten, während aus ihren Zimmern je eine Zeitzahl zu ihrem Rechte kommt, das heißt zu ihrer Wellenlänge aus Tag zu Periode, zu Generation, zu Jahrhundert, zu Ewigkeit. Wie lange habe ich noch?
Du kannst doch.
Gut. Dann zum vierten Punkt, Zeithaltung, Haushalt und Ökonomie. Der freie Gang durch die verschiedenen Zimmer seines Hauses wird so dem Menschen zur Prozession seiner eigenen zeitlichen Existenz. Häuser sind nicht Manifestationen des Sesshaftwerdens, sondern vielmehr Aufforderungen zur Bewegung. Nach Rosenstock gilt das schon für das alte Ägypten und die Antike. Das Geheimnis des Hauses ist dasjenige eines Freiheitsraumes, wo man sich des Wechsels der verschiedenen Zeiträume menschlicher Existenz unbehelligt vergewissern kann. Diese Bewegung ist frei, jedoch auch zielgerichtet. Freiheit ist so Wechsel der Zeitigungsweisen. In diesem Sinn ist das Haus ein Tempel und die hier in rechter Weise erlebte Zeit ein Gottesdienst. An einer späteren Stelle in die Vollzahl der Zeiten heißt es schlicht, Gott ist der Tempel. Die Zeitigung des Tempels im Durchschreiten somit Gottesdienst. Rosenstock schreibt, Zitat, alle Tempel sind gebaut worden, damit die Menschen in Prozessionen in die Kirche hinein, um die Kirche herum, um den Tempel herum und wieder aus ihm herausgehen können. Und dass sie sich verwandeln konnten. An der einen Stelle wird gekniet, an der anderen Stelle wird gegangen, damit der Mensch verschiedene Haltungen erfahre. An dieser Stelle leitet die temporale Phänomenologie des Hauses über ins große Allgemeine, ins Globale. Anhand dieser Analyse formuliert Rosenstock wissenschaftliche und weltpolitische Aufgaben. In einem Haus als Zeitkörper erfährt der Mensch Haltungen. Der Haushalt in seiner mannigfachen Verkörperung ist also für ihn von entscheidender Bedeutung. Die Ökonomie als das Wissen von diesem zeitlichen Haushalt die zukunftsträchtige Wissenschaft. Das Wort Ökonomie ist kein Zufall, schreibt er. Er bewahrt die Urlage aller organisierten friedlichen Arbeit als Hausarbeit oder Heimarbeit. Zeitliche Wissenschaft ist folglich Arbeit im und am Haus. Die religiöse Aufladung des Hauses, sein Tempelcharakter unter dem Konzept des Haushaltes, war zunächst ohne konfessionelle Vorurteile, wie Rosenstock schreibt, ein Verdienst Luthers. Der Haushalt als typische Wirtschaftseinheit für Produktion und Verbrauch wurde durch sein Haupt eine typische christliche Persönlichkeit, die von der protestantischen Lebensart gezüchtet wurde, alles Zitate, und zwar als Haushaltspriester, der die täglichen Gebete spricht, zu einer religiösen Einrichtung. Rosenstock nennt dies in seinem Buch des Christen Zukunft die, Zitat, Verpflanzung des Wortsakraments in jedem Haushalt mit dem Vater als Priester. Dies habe etwas verchristlicht, was vorher Teil der natürlichen Welt war. Allerdings hat heutzutage der christliche Haushalter seine Verwurzelung im täglichen Erlebnis verloren. Rosenstock wählt daher einen anderen Weg, das religiöse Geheimnis des Hauses zu beschreiben. Der Haushalt dient Rosenstock zur allgemeinen Bestimmung dessen, wie der Mensch sich in den verschiedenen Zeitungsweisen hält, beziehungsweise wie er hier gehalten wird. Vom Haushalt zur Ökonomie als einem generellen Konzept ist es nur ein kleiner Schritt. Bedeutender ist jedoch das vermeintlich Partikulare, nämlich der Haushalt. In seinem Buch Der unbezahlbare Mensch heißt es, bei Xenophon war der Ökonom der Haushält mit Weib, Knecht und Magd. In der heutigen Ökonomie hält die ganze Welt Haus. Die Menschheit hält Haus. Dieser primäre Bezug auf Haus und Zeit ist im heutigen Begriff von Ökonomie verloren gegangen. In einem seiner letzten Texte, Dienst auf dem Planeten, schreibt Rosenstock, Zitat, wenn die Ökonomen ihre Vorschläge machen, dann zeigen sie nie, dass sie Ökonomie studiert haben. Das edle Wort Ökonomie hat endlich mit Zahlen, Löhnen und Preisen nicht viel zu tun. Es bedeutet den Haushalt der Kräfte und der Antriebe, die uns durchwogen und bestimmen. Da wir Haushalter sind und eine Ökonomie verkörpern, so sind wir Sterblichen vorübergehende Träger ewiger Funktion. Wir sind wie diensthabende Wachmannschaften und müssen abgelöst werden. Zitat Ende. Der Hausmeisterdienst auf dem Planeten ist also ein wesentlich zeitlicher Dienst. Entsprechend des genuin zeitlichen und multiformen Charakters des Hauses kann Rosenstock nun von der Ökonomie als einer Haushaltslehre behaupten, dass sie polyglott sein müsse, nämlich als jeweilige Art und Weise den verschiedenen Haltungen der Zeit zu entsprechen. In seiner Denkschrift aus dem Jahre 1944, also noch während des Krieges im amerikanischen Exil, schreibt Rosenstock unter dem Titel Mad Economics or Polyglot Peace, The ideal economy is a multiform economy, and the coexistence of England, Russia, US, Germany, and all the other countries should be sufficient evidence that economy may have to function diversified. Die Vielsprachigkeit der Weltwirtschaft entspricht so den vielen Formen menschlicher Zeitlichkeit. Diese Vielsprachigkeit muss in einer Economy of Economies, also in einer zeitlichen Lehre von den zeitlichen Haltungen, entsprechend dem Zeitkörper des Hauses beschrieben werden. An diese Vielsprachigkeit knüpft Rosenstock seine Hoffnung für den Weltfrieden. We would learn to be polyglot on the material world and its changes. We would speak the many languages which go with the many forms of work and production. A peace that is frankly polyglot in economics could become a real world peace. It would prove that man is free to master his environment. A polyglot peace would deal the greatest possible blow to all doctrines about wars of the future and the inescapable fate. Der Sieg des Kapitalismus und das Ende der Geschichte müssen daher aus zeitlichen Gründen dem Mensch zutiefst unheimlich und temporal unzuträglich, also eine verrückt gewordene Ökonomie sein, welche den Menschen aus seinem Hause vertreibt. An economic dogma is impossible, because in economics we consume every product of time. Everything may be right at one moment and wrong at another. If we try to handle economics dogmatically, the world falls on evil days. Die Haushaltslehre als die Wissenschaft von der vielfältigen Zeitlichkeit des Hauses gewinnt auf diese Weise eine überragende, wie Rosenstock sagen würde, planetarische Bedeutung. Mit gutem Grund ist also ein Sammelband mit Rosenstocks ökonomischen Schriften Friedensbedingungen der planetarischen Gesellschaft zur Ökonomie der Zeit betitelt. Und eben hier findet Rosenstocks, und damit möchte ich schließen, Rosenstocks Analyse wieder Anschluss an die christliche Religion, ganz entsprechend seiner Forderung, seiner grundsätzlichen Bestimmung vom Haus als Tempel. Zitat, die Christen haben sich leider den Haushaltsbegriff von den Ökonomen stehlen lassen und die Theologen haben sich die Abwandlung des Ökonomischen aus der Verkündigung gefallen lassen. Das Wort Haushalt muss aber wieder Glaubensglanz bekommen. Wir müssen die Ökonomie des Glaubens ernst nehmen, Zitat Ende. In Epheser 1, Vers 9 bis 10 heißt es, diese Gnade hat er reichlich ausgegossen über uns in Gestalt von aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundtat das Geheimnis seines Willens, nämlich nach seinem gnädigen Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte, für den Haushalt der Vollendung der Zeiten oder für die Ökonomie der Vollzahl der Zeiten. Eis ökonomian tu pleromatos to kairon. Alles auf einen Nenner zu bringen in Christus. Das in den Himmeln und das auf der Erde. Die Analyse des Zeitkörpers Haus hat so heilsgeschichtliche Relevanz. Seinen wissenschaftlichen Weg beschreibt Rosenstock wie folgt. Ich komme aus einer Welt geistiger Anarchie der Aufklärung der letzten zwei Jahrhunderte in Bezug auf Religion, Kunst, Wissenschaft, Recht, Sitte, Sprache und bin auf der Suche nach dem Begriff der Wirtschaft, der geistigen Ordnung, des geistigen Haushalts dieser Kräfte auf die Ökonomie der Heilsgeschichte der Menschheit geführt worden. Anstatt, und damit möchte ich den Titel meines Vortrags ein bisschen zurücknehmen, anstatt eines ganzen Hauses optiert Rosenstock entsprechend für ein heiles Haus, als ein solches, das den Aufgaben der Zeit gewachsen ist. Als ein solches gewinnt es Vorbildfunktion, denn das heile Haus ist auf eine Bestimmung des Menschengeschlechtes ausgerichtetes Heim. Auf diese Weise wird das Haus das kleinste Abbild der Vollständigkeit des Lebens und das Einheitsprinzip des ganzen Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus